Ich würde erstmal anfangen, sehr viel klarer und offensiver die Menschen zu informieren über das, was das Rentensystem kann.
Was fehlt dir da?
Aber auch seine Grenzen hat. Also diese Sprüche, die Rente ist sicher. Ich weiß gar nicht, wie viele die jetzt aktuell noch glauben. Natürlich ist die Rente sicher. Also wir werden eine Rente bekommen. Es bleibt einmal die Frage der Höhe. Und es bleibt, glaube ich, nicht die realistische Sicht darauf, was das für dich individuell bedeutet.
Finanzipation, dein Podcast über finanzielle Unabhängigkeit und Altersvorsorge für Frauen von und mit mir, Frau Finanzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finanzipation, das F in Frau steht für Finanzen. Heute habe ich euch eine wahre Powerfrau mitgebracht. Sie war jahrelang Vorständin in der Versicherungsbranche und ist heute noch im Aufsichtsrat aktiv. Sie ist aber vor allen Dingen auch Familienmensch und sie möchte uns ein oder zwei Insights über ihre private finanzielle Reise sagen. Herzlich willkommen, Iris Kremers.
Hallo, Freya.
Ich freue mich, dass du da bist. Und ich möchte dir zu Anfang die Möglichkeit geben, für alle da draußen, die dich vielleicht noch nicht kennen, dich vorzustellen und mir dabei die Frage zu beantworten, wie kommt man verdammt nochmal in so eine krasse Männerdomäne wie die Versicherungsbranche und dann auch noch ziemlich weit nach oben?
Bisschen Glück, hoffentlich auch ein Stück können, aber ich fange gerne erstmal mit mir persönlich an. Ja, Iris Kremers, 55 Jahre, gebürtige Kölnerin und ich habe nach dem betriebswirtschaftlichen Studium in Köln den Einstieg in die Finanzbranche gemacht, obwohl ich das gar nicht vorher so geplant hatte, aber bin dann quasi bei der Michael Horbach GmbH in der Beratung von angehenden Ärzten gelandet und das hat viel Spaß gemacht. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, habe dann zu den CIV-Versicherungen gewechselt, war dort auch erst im Coaching-Trainingsbereich tätig und habe dann ganz verschiedene Stationen in dem Unternehmen durchlaufen, unter anderem Assistentin des Vorstandsvorsitzenden, später für den IT-Bereich verantwortlich, fürs Projektmanagement, für die Unternehmensstrategie und bin so mehr und mehr dann in Aufgaben gerutscht, die mich hingeführt haben, nachher tatsächlich auch Gesamtverantwortung für so ein Unternehmen zu übernehmen. Erst im Ausland, wir haben eine Gesellschaft in Ungarn, in der Türkei und in Russland aufgebaut und später dann auch in Deutschland. Und das war das, was ich dann auch als letztes gemacht habe. Ich war innerhalb des HDI Deutschland Vorstandes verantwortlich für alle Bankassurance-Einheiten und damit für die Zusammenarbeit, die wir hatten mit Bankpartnern wie einer Deutschen Bank, wie über 100 Sparkassen, wie einer HVB, DKB, könnte man jetzt alle möglichen noch aufzählen, Targo Bank und so weiter. Und das habe ich super gerne gemacht, auch mit Leidenschaft ganz viele Jahre.
Wenn ich nochmal drauf zurückkomme, hast du gesagt, du warst Vorstandsassistentin. Ich stelle mir immer die Frage, ist das mehr oder weniger so der Startschuss, wenn ich jetzt irgendwie wirklich mal vorhabe, später eine Vorstandsposition gerne begleiten zu möchten, dass ich sage, ich werde erstmal Assistenz?
Also zumindest bekommst du im Büro dann des Vorstandsvorsitzenden als Vorstandsassistenz die ganze Range der Themen mit, die es dort gibt. Und das ist schon hilfreich. Ob das jetzt immer der Sprung ist, um nachher selber Vorstand zu werden, kann ich dir gar nicht genau sagen. Da gehört, glaube ich, die Möglichkeit, das Können, die Chance, dass man auch dann in Anführungszeichen das Zutrauen bekommt, so einen Job zu machen, auch noch dazu. Und zugegebenermaßen, deswegen gibt es vielleicht auch nicht so wahnsinnig viele, weil die Pyramide ist ja in den meisten Unternehmen doch eher so gebaut, dass du ein paar Vorstände, ein paar mehr Führungskräfte und dann doch deutlich mehr Mitarbeiter hast. Also von daher wird es nicht für jeden in Frage kommen. Aber es ist ein guter Schritt, um tatsächlich einmal das Spektrum der Aufgaben und Themen, die so im Vorstandsbüro nachher liegen und landen, zu sehen.
Ja, cool. Also ein guter Einstieg. Wenn wir über deinen ganz beruflichen Ersteinstieg nochmal kurz reden, dann stelle ich meinen Gästen dann immer die Frage, was war der kurioseste, schlimmste Job, den du gemacht hast und wie viel hast du dabei verdient?
Das ist eine gute Frage. Also da bin ich, glaube ich, kurios und schlimm. Schlimm glaube ich auch nicht. Also war alles selbst gewählt, aber natürlich so als Studentin hat man den einen oder anderen Nebenjob Studium begleitend oder zumindest dann auch in den Semesterferien. Das habe ich auch immer gemacht. Da war ich vielfach bei Ford. Das war sogar, fand ich, super interessant zu sehen, wie so ein Auto entsteht, wie es zusammengebaut wird.
Also richtig am Band?
Ich war nicht am Band. Also es gab auch so Bürohilfstätigkeiten im Werk, aber man fuhr natürlich durch die einzelnen Hallen oder hatte Botengänge Übergänge zu erledigen, so dass man schon viel mitbekommen hat. Das war super. Und was dann vielleicht etwas kurioser war, ich habe auch mal bei Plus am Zentrallager Trolleys, Collies bepackt mit einer Liste, die dann quasi in die entsprechenden Plus-Supermärkte geliefert wurden. Das war eigentlich auch ganz witzig, das eine Zeit zu machen. Also das hätte ich jetzt nicht als Hauptjob mein Leben lang haben wollen, zugegebenermaßen. Und ich weiß nicht mehr, also es ist natürlich schon echt über 30 Jahre her, dass ich das gemacht habe. Damals waren noch D-Mark-Zeiten, das könnte ich schon mal sagen. Ob das dann 8, 9, 10 D-Mark in der Stunde waren, ich weiß es nicht mehr. Also es wäre nichts gewesen, wo ich gut hätte mit überleben können.
Okay, aber eine spannende Geschichte. Gab es für dich im Moment oder in deinem Leben, deiner Karriereleiter, einen besonderen Moment, wo du sagst, der hat mich so richtig abgeliftet oder da habe ich so einen richtigen Karrieresprung gemacht und wenn ja, welcher war das?
Also ich habe immer gesagt, und man durchläuft mehrere Stationen in der Entwicklung. Immer wenn ich dann so quasi den nächsten Step gegangen bin, von der Mitarbeiterebene in dann die erste Teamleitung, später den ersten Auslandsvorstandsjob, dann zurückkommend in Deutschland den Vorstandsjob. Das fühlte sich zu Beginn, fand ich, immer so an, als ob man in Schuhe einstieg, die eine Nummer zu groß waren. Also man war nicht gesichert in allem, was man tat, sondern ne, man musste sich da erstmal mit den Aufgaben, mit den auch dann Stakeholdern, die man im Zweifel neu hatte, ein bisschen zurechtruckeln, selber wieder noch ein Stück mehr Selbstvertrauen gewinnen. Und solche Stufen hatte ich mehrfach. Also wie gesagt, eine große war sicher dann der erste Führungsjob. Die nächste große war tatsächlich dann im Ausland eine Gesellschaft aufbauen zu können. Die war am Anfang klein, aber du warst für alles verantwortlich, also alle fachlichen Bereiche. Ich weiß noch, wie wir in Ungarn gestartet sind, da haben wir zu Beginn das Papier, die Stifte aus Deutschland mitgebracht, haben uns ein Büro gemietet, an die Tür ein Schild selber ausgedruckt, entwickelt, wie die Gesellschaft heißt und haben dann losgelegt. Und da gab es natürlich Themen, die konntest du abstimmen und musstest du auch abstimmen hier intern, aber es waren auch viele Entscheidungen und Dinge, die man selber dann auf den Weg gebracht hat. Von daher hochspannend, wie gesagt, am Anfang manchmal mit ein bisschen Unbehagen, bis man wieder dann sicher war und dann war es auch gut, irgendwann wieder den nächsten Schritt zu machen. Zu überspringen Schritte ist, glaube ich, dann nochmal schwieriger. Von daher, ne, wenn wir irgendwann vielleicht noch zur Frage kommen, wie schafft man es als Frau in den Vorstand? Ich finde diese Systeme, wo Unternehmen, die sich irgendwann Quoten gegeben haben, wie auch immer, ne, Frauen dann relativ weit haben oben einsteigen lassen, im Zweifel, um die Quote zu erfüllen. Und dann sah man auch häufig, dass die Damen ein Jahr blieben oder zwei und dann auch wieder wegfahren. Das ist, glaube ich, noch schwieriger. Man braucht selber den Weg dahin. Man braucht die Erfahrung auf dem Weg, die man sammelt. Und man muss auch in Anführungszeichen sich, ich sag mal, ein Stück Selbstbewusstsein und Gerüst zulegen, dass man dann in dem Wasser mitschwimmen kann.
Ja. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, Iris, weil die Versicherungsbranche oder allgemein Finanz- und Versicherungsbranche ist auf jeden Fall, würde ich so behaupten, sehr männerlastig und immer noch. Und da schließen eigentlich zwei Fragen mit an. Wie schafft man es da zu überleben als Frau? Und die zweite Frage, die ich hätte, ist tatsächlich, hast du das Gefühl, dass du mehr leisten musstest, als Männer das tun müssen?
Schwierig. Also einmal würde ich jetzt erstmal sehr klar sagen, in der Finanzbranche sind wir in einem Bereich unterwegs, wir müssen nicht physisch irgendwie stärker sein, was ja schon mal gut ist, weil da, glaube ich, sind natürlich Unterschiede in Denkleistung. Muss es keine geben, gibt es auch nicht. Da wird ja manchmal sogar Frauen zugesagt, dass sie bessere Schulausbildungen oder Abschlüsse im Schnitt schaffen als Männer und auch in der beruflichen Qualifikation da sicher nicht nachteilig sind. Also von daher gäbe es vom Grundsatz, glaube ich, erstmal so als Basis keine schlechter Stellung und auch keinen Nachteil. Danach ist die Frage, wie geht man den Job an? Und da sind Frauen einfach aus meiner Sicht ein bisschen anders. Ich weiß jetzt nicht, ob man das zu sehr verallgemeinern darf, das kann ich zumindest für mich sagen. Ich wäre immer jemand gewesen, der sich eher gut vorbereitet, wenn ich ein wichtiges Meeting habe, wenn ich eine größere Präsentation halten musste, wenn ich ein strategisches Thema durchbringen wollte als Entscheidung. Das war aber ein Teil natürlich dann auch meiner Arbeitsweise, wie ich das mache. Dass das mal sicher einherging mit im Zweifel auch der ein oder anderen Stunde mehr vielleicht als auch der ein oder andere männliche Kollege gemacht hat, kann ich gar nicht mal sagen, weil ich jetzt nicht im Detail immer weiß, wie die sich dann vorbereitet haben oder nicht. Das ist so. Ich habe Zeiten gehabt, wo ich auch alleine Kollegin unter Kollegen war. Ich glaube, dass das Teams vom Grundsatz immer gut tut, dass sie gemischt sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass es gerade in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr das Hauptthema ist. Das war zu Beginn, ne, ich bin seit 2002, da hatte ich meine erste Vorstandsaufgabe. Das war zugegebenermaßen jetzt über 20 Jahre noch etwas ungewöhnlicher, als das heute der Fall ist. Aber man hat einfach, ne, mit natürlich Menschen zu tun nachher auf der Ebene, die wissen, was sie wollen, die auch sicher, ne, mit Bewusstsein dort sind, wo sie dann waren und wo du auch in Anführungszeichen zum Teil smart sein musst, dein Thema kennen musst, im Zweifel auch in der Argumentation, wenn du dein Thema dann entschieden haben willst, gut und umgesetzt bekommen möchtest, gut sein musst. Also das sind, glaube ich, Sachen, die da einhergehen mit, ob das jetzt dann Damen oder Herren sind, meines Erachtens nicht immer der Unterschied, sondern eher die Frage, dass Frauen sicher sein wollen, dass sie sich eher mal mehr hinterfragen, ob sie sich das zutrauen können oder nicht. Also dass es auch Themen sind, denen wir uns besser stellen müssen, ja, wo wir sagen, wir können das auch.
Ich finde, das ist ein riesengroßes Thema, das Thema Selbstwert, Selbstreflexion auch. Habe ich häufig das Gefühl, dass wir da uns gegenseitig noch mehr supporten können, zum einen, aber auch mehr an uns glauben sollten als Frauen. Und da ist mein Aufruf an euch da draußen, sagt euch einfach liebe Dinge untereinander. Also und vor allen Dingen, wir müssen uns mehr vernetzen. Also ich sehe das ganz häufig, dass Männer tatsächlich dieses Networking-Thema auch auf einer ganz anderen Ebene tragen, als wir das vielleicht im Alltag und vor allen Dingen im beruflichen Bezug tun. Und da würde ich mir wünschen, dass das tatsächlich noch mehr von uns als weibliche Community gelobt wird. Also wir haben ja hier Möglichkeiten, auch bei uns Thema Frauennetzwerke da aktiv zu sein und sich auch aktiv zu beteiligen, das finde ich großartig. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben eine frische Azubine, die jetzt hier bei uns im kommenden Jahr anfangen würde, ihre Ausbildung, und die hat das Ziel, sie möchte Vorständin werden. Was gibst du so jemandem mit auf den Weg?
Also ich kann vielleicht für mich noch kurz dazu sagen, ich hatte nie das Ziel, Vorständin zu werden. Und das ist, finde ich, gar keine schlechte Herangehensweise, weil dann ist man weder enttäuscht noch zu über engagiert, es soll ja alles vernünftig in Grenzen bleiben, sondern ne, ich hatte immer einen Gestaltungswillen und das hat dann Spaß gemacht mit der zusätzlichen Verantwortung, die ich bekommen habe, tatsächlich auch die Möglichkeit zu haben, dass ich mehr gestalten kann. Wenn jetzt jemand kommt, dem würde ich deswegen auch den Tipp geben, eher unverkrampft es anzugehen. Es schadet nicht, wenn man Aufgaben aktiv annimmt, versucht manchmal ein bisschen mehr draus zu machen als das, was so gerade als Fragestellung gestellt war, und dann auch immer mal wieder positiv zu überraschen, denjenigen, diejenige, ne, die in Anführungszeichen die Aufgabe gegeben hat, verantwortlich ist, gerne auch aktiv kommunizieren, dass man weiter möchte, dass man mehr möchte, und dazu auch aktiv fragen, was es bedarf, also wo es noch fehlt, wo was noch weiterentwickelt werden kann, weil ich das ein Wort sprechenden Menschen kann man helfen. Also dann kann man, glaube ich, frühzeitig abklären, wie sieht der Vorgesetzte dann die junge Kollegin oder die Vorgesetzte und was sind gute Entwicklungsschritte, die zu gehen sind. So, und dann muss man es angehen. Und ganz ehrlich, auch für sowas gehört nachher auch ein kleines Stückchen Glück dazu. Es ist nicht immer nur das reine Können, es muss die Position vorhanden sein. Es muss das Zutrauen da sein von demjenigen, derjenigen, ne, die dich dann in die Aufgabe, in die neue oder weiterentwickelte versetzt, dass du es gut machen kannst. Also von daher, man kann sowas nicht erzwingen.
Ja. Okay, also ein bisschen locker bleiben schadet auch nicht im Rahmen des Karriereweges.
Absolut, ja.
Wir sind ja hier im Podcast Finanzipation und es geht um Geld. Und da würde mich jetzt interessieren, wie bist du mit Geld groß geworden und was war so dein oder was ist auch heute dein Mindset zum Thema Geld? Wenn du an das Wort Geld denkst, was fühlst du?
Das gibt mir ein Stück Sicherheit. Das muss in so einem Maß am liebsten vorhanden sein, ne? Dass ich Dinge, die ich gerne machen möchte, machen kann. Das muss nicht im Überfluss da sein. Und ich wäre auch sicher jemand, der eher wohl überlegt und im Zweifel nicht komplett vorsichtig, aber zumindest bewusst vorsichtig guckt, wie er sein Geld anlegt und was er damit macht.
Wie ist das bei euch zu Hause? Wer kümmert sich um die Finanzen?
vom Grundsatz zwei Menschen, also jeder ein Stück um seine eigenen und übergreifende Versicherungsfinanzthemen liegen dann bei mir, weil es zugegebenermaßen mein Fachgebiet ist. Ich bin mit einem ehemaligen Sportler verheiratet und der macht seine Dinge auch, aber er würde jetzt nicht mehr in die Finanzen eingreifen, als er in Anführungszeichen muss.
Wie habt ihr das mit den Kindern gemacht? Stichwort finanzielle Bildung. Wie offen geht ihr mit Geld zu Hause um?
Vom Grundsatz sehr offen, aber die Kinder...
Wissen die, was ihr verdient?
Also vom Grundsatz, glaube ich, eine Idee haben sie. Auf einen Eurobetrag genau wissen sie es sicher
nicht. Aber ihr habt nie offen drüber gesprochen, so Mama und Papa verdienen jetzt so und so viel und geht auch mit Zahlen jonglieren.
Ja, jetzt muss ich vielleicht noch dazu sagen, ich habe quasi erwachsene Kinder mit geheiratet, die auch gar nicht mehr zu Hause gelebt haben, wie ich geheiratet habe. Also von daher waren wahrscheinlich die typischen Familiensituationen, die du jetzt ansprichst, bei uns weniger da. Aber wir gehen insgesamt schon offen damit um. Wir reden auch darüber, auch die Kinder kommen zu uns, wenn sie zur Hausfinanzierung, zu was auch immer Fragen haben, so dass man sich hilft, dass man sich abspricht und dass man sich auch Rat holt. Und umgekehrt, wenn was wäre, würden wir das genauso handhaben. Ja.
Wann hast du dich das erste Mal mit deinem Geld und Geld verdienen wirklich beschäftigt? Und was machst du mit deinem, also was du mit deinem Geld machen kannst? Mhm. Wie alt warst du da?
Weißt da du das war noch? Ich würde vermuten 18, 19. Also das war so die Zeit. Also neben dem, dass man angefangen hat, irgendwann Taschengeld von den Eltern zu bekommen und da auch ja schon überlegt hat, wofür gebe ich das aus, spare ich da noch was von oder nehme ich alles und haue für das eine oder andere auf den Kopf. Das war zugegebenermaßen alles, es war vollkommen okay, aber es war jetzt natürlich kein Riesenbetrag damals.
Hast du das zu Hause gelernt? Also ist das quasi dieses Thema Sparen, was du gerade angesprochen hast, ist dir das durch deine Eltern auch vermittelt worden?
Ein Stück vermittelt worden, ja. So nochmal ganz klassisch früher, bei der Stadtsparkasse Köln-Bonn. Das erste Sparbuch wurde mit den Eltern eröffnet und da haben die dann ein Stück mit eingezahlt und selber hat man halt auch nach und nach dann vom Geburtstagsgeld oder was auch immer, schon noch zu Schülerzeiten, mal was auf das Sparbuch gepackt und irgendwann hat man auch mal was runtergeholt, wenn man sich davon was kaufen wollte. Das war so das Erste. Ich habe dann sehr bewusst zum Beispiel, ich habe eben schon gesagt, dass ich ab und zu mal bei Ford in den Semesterferien gejobbt habe, aber sehr bewusst auf mein erstes Auto da auch gleich gespart. Weil in dieser Zeit
gab es dann Mitarbeiterkonditionen.
Genau, konnte ich nämlich per Mitarbeiterkondition meinen ersten Ford Fiesta, den ich auch begleitet habe, wie er am Band zusammengesetzt worden ist. Das war echt witzig. Konnte ich mir dann kaufen und war dann auch stolz wie Oscar. Also das war,
weißt du noch, was du dafür bezahlt hast? Wie viel?
Ich glaube, das waren damals 16.000 D-Mark. So um den Dreh.
Da muss man schon einige Stunden für absolvieren.
Genau, also es war nicht in dem ersten Ferienjob erledigt, sondern ich glaube, am zweiten oder dritten Mal konnte ich ihn mir dann kaufen.
Ja, cool. Und wenn du heute an deine Altersvorsorge denkst oder sagen wir ganz präzise an deinen Renteneintritt, mit welchem Gefühl denkst du daran und wie gut bist du vorbereitet?
Im Grundsatz gut, weil ich hatte damals, wie ich angefangen habe zu studieren, habe ich mir so das persönliche Ziel gesetzt, wenn es irgendwie geht, möchte ich mit 50 finanziell so gestellt sein, dass ich mir aussuchen kann, ob ich noch arbeiten muss oder nicht.
Und?
Habe ich auch fast geschafft. Also ich habe dann mit 52 quasi den Cut gemacht. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gar nicht mehr arbeite und auch nicht, dass ich gar nichts mehr verdiene. Aber es ist natürlich ein deutlicher Unterschied zu einem Vorstandsgehalt, was jetzt da ist. Hat geklappt, ja.
Okay, wie hast du das gemacht? Butter bei die Fische, wie wir als Norddeutsche sagen. Weil das ist ja das, was unsere Community da draußen interessiert. Wie hast du angefangen und was war quasi dein Schlüssel zum Erfolg?
Ja, jetzt bin ich in der Versicherungsbranche tätig. Natürlich habe ich unter anderem Versicherungen abgeschlossen, sprich die ein oder andere Renten- und kapitalbildende Lebensversicherung. Das ist ein Baustein.
Da muss ich kurz einhaken. Fondsbasiert oder klassisch oder?
Sowohl als auch. Mhm. Also das könnte ich dir vielleicht so als erstes Stichwort schon sagen. Was steht über meiner gesamten persönlichen Finanzlage? Diversifikation, weil da bin ich Freund von und das würde ich auch jedem, kommt aus dem Versicherungsunternehmen, empfehlen, nicht 100% in Versicherungen zu packen, aber natürlich gerne einen Anteil, weil das ist eine sichere Anlage in Anführungszeichen, die dir auch dann eine garantierte Rentenzahlung
und es bietet. Gibt nette Steuervorteile da drauf. Also wer da Fragen zu hat, darf sich gerne an uns wenden.
Absolut. Und was halt auch ein schönes Thema ist, ich komme aus der Branche, aber ich wäre jetzt nicht jemand, der auch in seiner Freizeit noch 8 bis 10 Stunden die Woche sich aktivst jeweils mit dem dem Thema beschäftigen möchte. Ich fand es immer gut zu sagen, ich habe jetzt hier was gemacht, da zahle ich regelmäßig ein und das kann ich dann auch erstmal wegpacken, ne, da bin ich versorgt. So, jetzt habe ich zugegebenermaßen mehrere Verträge über die Laufe der Jahre abgeschlossen, wie wir gerade schon gesagt haben, sowohl klassischer Ansparungsart als aber auch mit Fonds hinterlegt. Ich habe aber auch Fonds direkt. Da hatte ich mal einen kleinen Ausflug gemacht, wie das so mit den Aktien-Hype losging und habe dann die ein oder andere Direktaktie mir in mein Depot geholt.
Dein größter Fail?
Das war damals eine IT-Aktie, die ist aber auch bis auf null dann, also die konnte ich komplett raus abschreiben, genau, ist so. Und in dieser Zeit, wo es dann den ersten Börsencrash gab, habe ich da natürlich auch einen Teil verloren. Woran lag das? Weil ich nicht in Anführungszeichen im Zweifeltagesrhythmus mir angeguckt habe, was passiert in den Märkten und dann in Anführungszeichen vorher antizipiert habe, geht man da besser raus oder bleibt man drin? So, deswegen habe ich irgendwann gesagt, das ist jetzt nicht meine Art, es gut und erfolgreich zu machen. Ich stelle um, ich hole mir jemanden in der Unterstützung, der sich da täglich mit beschäftigt und bin dann in Fondsstrategien eingestiegen. Und das ist zugegebenermaßen, wenn man sich die Entwicklungen der letzten Jahre anguckt, wo der DAX heute steht als Beispiel, natürlich eine sehr lukrative und erfolgreiche Sache gewesen. Das heißt, ich habe einen Part in Versicherungen, habe einen Part in Fonds, habe tatsächlich aber auch, und das bietet das Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, betriebliche Altersvorsorge von einer Unterstützungskasse angefangen über eine Direktversicherung, habe auch diese Form des Sparens genutzt. Dann gab es als Vorstand noch die Möglichkeit, einen Teil der Tantieme direkt umzuwandeln in Deferred Compensation. Auch das habe ich genutzt.
Für alle, die das Wort nicht kennen, kurze Erklärung.
Das ist quasi aus dem Brutto direkt in auch eine Art Versicherungsprodukt gepacktes Geld, was man dann mit Rentenalter ausgezahlt bekommt und dann erst versteuern muss. Also in der Form natürlich auch in einer Situation, wo man, ich sag mal, noch mit dem Bonus eine sehr für den Monatsdurchschnitt hohe Gehaltszahlung bekommt und davon sonst natürlich auch eine sehr hohe Steuer für anfallen würde, eine sehr lukrative Art, etwas zusätzlich zu sparen. So, und der letzte Baustein bei mir ist eine Immobilie. Ich habe nochmal gebaut, wo ich selber drin wohne, wo ich allerdings auch noch eine Einliegerwohnung mit eingebaut habe, in Anführungszeichen, die ich vermiete. Und damit bin ich aus meiner Sicht soweit ganz gut aufgestellt mit sicheren garantierten Anlagen, mit auf Chance orientierten Anlagen, mit einer Immobilie, die dann abgezahlt ist, wo ich weiß, dass ich wohnen bleiben kann im Alter und überbrücke jetzt noch bis zu meinem Office. Ich habe auch vielleicht das auch interessant, das sollte man sich angucken, alle, die in Anführungszeichen im angestellten Arbeitsverhältnis sind, zahlen natürlich eh in die gesetzliche Rente ein. Als Vorstand muss man das nicht, da wäre man vom Grundsatz befreit, wenn man möchte, weil man wie ein Unternehmer im Unternehmen tätig ist. Aber habe dann auf Empfehlung eines Kollegen, der sich hier hat als gesetzlicher Rentenberater ausbilden lassen, tatsächlich wieder vor einigen Jahren angefangen, da auch freiwillig einzuzahlen. Und habe das dann auch noch als Baustein und habe damit, wie gesagt, ganz verschiedene, so dass ich aus meiner Sicht hoffentlich gut klarkomme.
Ich überlege ja gerade, genau das nicht zu tun, weil ich mir mal meinen Rentenbescheid angeschaut habe plus meine Gehaltsabrechnung und mir dann mal ausgerechnet habe, wenn ich jetzt dieses Geld, was ich in die gesetzliche Rente packe, einfach in einen breit gestreuten ETF-Sparplan lege, was ich dann erwirtschaftet hätte. Und da musste ich fast weinen, weil das tatsächlich ja gar nichts damit zu tun hat, was auf meinem Rentenbescheid steht, was ich dann später zu erwarten habe. Würdest du das tatsächlich machen, nochmal?
Das also ist immer die Frage, was für Gesamtleistungen bekommst du? Weil wenn du in die Rentenversicherung einzahlst, ist es ja nicht nur die Altersrente, sondern du hast natürlich auch im Zweifel auf dem Weg dahin Schutz über Erwerbsunfähigkeitsrenten und. Das muss man überlegen. Zweitens ist immer die Frage, wie sind Aktienmärkte und ist Hochzinsphase für die anderen Papiere oder nicht? Also das wird so sein. Plus du musst natürlich es genauso machen, dass du ganz regelmäßig in deinen ETF genau diesen Betrag legst, sonst ist eine Milchmädchenrechnung. Da muss man sich dann auch tatsächlich zu aufraffen. Also wie gesagt, ich habe ja vorher gesagt, über meinem Portfolio steht Diversifikation und ich fühle mich wohl mit all diesen verschiedenen Bausteinen. Das kann man natürlich auch etwas konzentrierter auf das ein oder andere machen. ETF ist natürlich die Chance, wenn es gut in der Entwicklung ist, ist auf deutlich mehr, ist das Risiko, dass wenn das Jahr 2001/2 gerade da ist und du die Gelder ran müsstest, dass es auch anders aussehen kann.
Deswegen. Oder so wie jetzt gerade, ist auch keine gute, kein guter Zeitpunkt, nachdem die Märkte ja sehr unruhig sind gerade.
Ja, muss man jetzt, ne, ist jetzt entschieden worden, das Paket, das zusätzliche, das macht natürlich was mit den Kapitalmärkten. Ja. Also wie gesagt, würde versuchen, verschiedene Dinge reinzupacken, so dass ich gesicherte Komponenten habe, sehenden Auges, dass die vielleicht nicht höchste Rendite bringen. Auf der anderen Seite weiß ich dann, was ich da habe.
Ja.
Und für das, was on top noch kommt, natürlich gerne auch Chance mitnehmen und tatsächlich versuchen, etwas mehr draus zu machen.
Ja. Ja, stell dir vor, du gehst in die Politik, also du darfst dich jetzt politisch engagieren und hast eine Entscheidung zu treffen, was du an der Rente, an unserem Rentensystem ändern wirst. Und dürftest das auch? Was wäre das?
Ich würde erstmal anfangen, sehr viel klarer und offensiver die Menschen zu informieren über das, was das Rentensystem kann.
Was fehlt dir da?
Aber auch seine Grenzen hat. Also diese Sprüche, die Rente ist sicher. Ich weiß gar nicht, wie viele die jetzt aktuell noch glauben. Natürlich ist die Rente sicher. Also wir werden eine Rente bekommen. Es bleibt einmal die Frage der Höhe. Und es bleibt, glaube ich, nicht die realistische Sicht darauf, was das für dich individuell bedeutet. Mhm. Wenn man sieht, dass heute die Durchschnittsrente weniger als 1500 Euro sind und das ist Männer und Frauen zusammen. Wir kommen vielleicht gleich nochmal darauf, dass das für Frauen immer noch verschärfter ist, weil die ja im Durchschnitt etwas weniger Einkommen haben. Häufig nicht die kompletten Jahre der Einzahlung haben, weil sie vielleicht wegen Kindererziehung auch mal unterbrochen haben. Dann reden wir über eine Rente von, ich sag mal, irgendwas zwischen 1.000 und 1.500 Euro netto. Da kann man jetzt heute mal überlegen, wie weit man damit kommt. Jetzt ist bei der, und das wäre ja noch ein Vorteil der gesetzlichen Rentenversicherung, die steigt zumindest. Mit steigenden Lebenshaltungskosten wird das ja immer mal wieder angepasst. Weil sonst ist nämlich der zweite Aspekt, den viele, glaube ich, gar nicht richtig auf dem Radar haben. Sie haben ein Gefühl dafür, was sie heute für 200 Euro im Supermarkt einkaufen können. Aber sie haben, glaube ich, kein Gefühl dafür, was sie in 30 Jahren für 200 Euro im Supermarkt einkaufen können. Und ne, das ist, wenn man sieht, wir hatten jetzt gerade Jahre, wo wir 5, 6, 7, 8% Inflation haben, macht man sich, glaube ich, gar keine Gedanken. Kann man nur mal zurückdenken, was so vor 20 Jahren ein Brötchen gekostet hat und was es heute kostet. Wenn sich sowas in der Form weiterentwickelt, ne, muss man, glaube ich, ernsthaft mal überlegen, was braucht es eigentlich, wenn man dann 65, 67 ist, um noch, und ich bin jetzt gar nicht davon, ein total überbordendes Leben zu haben, aber um nicht aus der Wohnung oder dem Haus raus zu müssen, wo man schon seit vielen Jahren liebgewonnen wohnt, um nicht die Urlaube, die man vielleicht mit mehr Freizeit im Alter vorhatte zu machen, nicht machen zu können, um bestimmte sportliche Aktivitäten oder auch andere Freizeitaktivitäten, die im Zweifel ja was kosten, oder auch mal essen zu gehen und so weiter machen zu können. Also von daher glaube ich, ein Stück mehr Klarheit für alle. Und ich bin jetzt nicht bei Angstmache, aber einfach ein vernünftiges System, dass man sich selber mal hochrechnen kann, ein einfaches. Es wird entwickelt, ich weiß, es ist auch komplex, aber warum gibt man da nicht ein bisschen mehr Gas und macht es noch einfacher zugänglich, plus dass auch alle Daten reingeliefert werden. Dass man einen klaren Stand hat, was habe ich, wenn ich 65, 67 bin, in Rente gehe. Daneben mal eine Parallelrechnung, wie sieht so eine Zukunft aus, was braucht es in so einem Zeitraum? Das würde ich mir wünschen. Im heutigen System, wo vieles aus der Rentenkasse bezahlt wird, was da gar nicht hingehört, wo eher darüber gerade diskutiert wird, ob man noch den Beitrag auf 48% festsetzt, ob noch was weiteres für Mütterrenten getan wird, ob noch dies und jenes kommt. Wir haben 2050 fortfolgend irgendwann die Situation, dass fast eine 1:1-Quote da ist von Menschen, die einzahlen, zu Menschen, die Rente erhalten. Das kann keiner, der einzahlt, mehr leisten, muss man sehr klar sagen. Heute wird schon über 100 Milliarden aus dem Steuerbudget eines Jahres in die Rente gepumpt. Ich weiß nicht, wo das dann enden soll. Also von daher würde ich sehr klar sagen, mehr Transparenz, auf der anderen Seite auch ein Stück anhalten zur mehr Eigenverantwortung in der Kombination, tatsächlich mal zu gucken, wie kann man dieses Rentensystem modernisieren, wie kann man auch Aspekte, was haben wir gerade gesprochen, das von ETFs angefangen, Kapitalanlagenteile müssen da meines Erachtens rein, weil sonst kriegst du das alleine in diesem umlagefinanzierten System, was es heute ist, nicht mehr vernünftig hin.
Ja, da stimme ich dir zu 100% zu und ich finde wirklich diesen Faktor der Unwissenheit der Menschen, wie sie quasi in wirklich Altersarmut eigentlich mit Volldampf reinlaufen, weil das System eben das gar nicht auffangen kann und eben diese Lücke, die du gerade beschrieben hast, besteht. Da kann ich alle nur herzlich einladen, sich da wirklich mal gut beraten zu lassen und das auch frühzeitig zu tun, weil viele auch den Faktor Zeit vergessen. Umso eher man anfängt, umso einfacher ist es, umso niedriger die Sparbeiträge, aber vor allen Dingen auch, um am Ende dann auch so ein bisschen mehr Gelassenheit und Sicherheit dafür zu bekommen. Und viele denken, das ist immer super kompliziert, auch das, was du gerade gesagt hast, wie du deine Säulen, deine Diversifikation aufgebaut hast. Das macht man ja im Prinzip einmal und natürlich über die Jahre adaptiert man das nochmal, aber am Ende des Tages ist das jetzt ja auch keine Raketenwissenschaft, sondern man muss sich mal die Zeit nehmen, sich damit auseinanderzusetzen und wenn man es nicht alleine schafft, sich eine vernünftige Beratung dazu holen, damit man da gut aufgestellt ist. Okay, ich würde ja tatsächlich am deutschen Rentensystem ändern, das ist ja meine persönliche Geschichte. Ich würde das Kindergeld einfach anders aufbauen und verstehe nicht, warum das noch keiner irgendwie angegangen ist. Dass man einfach sagt, statt jeden Monat die 250 Euro pro Kind einfach nach draußen zu geben, zu sagen, gib die Hälfte raus und die andere Hälfte wird fürs Kind angelegt. Weil, und zwar ab Geburt bis 25, dann habe ich schon mal 25 Jahre vollgelegt und dann lasse ich das liegen am Kapitalmarkt bis 65 Renteneintrittsalter kommt und da haben wir gar kein Problem mehr. Also ich weiß nicht, was daran so schwierig ist, aber gut, ich bin auch kein Politiker. In diesem Sinne herzliche Einladung nach draußen. Vielleicht nimmt diese Idee da mal irgendjemand in Berlin mit und wir schauen mal, was passiert. So, du hast ja jetzt, hast du gerade selber gesagt, deinen persönlichen Ruhestand ja schon eingeläutet, was ich total krass finde. Hast dein Lebensziel erreicht. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Da können sich, glaube ich, viele Frauen ein Stück von abschneiden. Und ich bin auf jeden Fall mega inspiriert davon. Ich frage mich, fehlt dir gerade was? Was machst du so in deiner frei gewonnenen Zeit? Du hast ja noch ein paar berufliche Aktivitäten. Aber wie ist das Leben gerade so für dich?
Super. Kann ich nicht anders sagen. Super. Du bist als Vorstand sehr fremdbestimmt. Es wirkt ja immer so, wenn man Chef eines Unternehmens ist, ne, kann man tun, was man will, bei Nichten. Also du hast so viele formale Termine, die dir einfach in den Kalender geplottet werden. Und das war klar, dass ich das nicht bis in Anführungszeichen 67 machen wollte. Und deswegen hatte ich zugegebenermaßen mit meinem Konzern die sehr glückliche und gute Situation, dass ich verabreden konnte. Ich wechsle einfach von den Vorstandstätigkeiten in die Aufsichtsratsposition der Gesellschaft. Damit habe ich deutlich weniger Termine im Jahr natürlich, bin aber immer noch involviert. Was schön ist, dass man auch noch Denkleistung mit erbringen muss, dass man noch das Netzwerk hat, die Kollegen sieht immer mal wieder und natürlich auch gerade in spannenden Phasen der Versicherungsbranche aktiv mitwirken kann. Ich bin in einer irischen Gesellschaft auch im Aufsichtsrat, beziehungsweise dort nennt es sich Executive Board, ist auch spannend, eine andere Regulierung zu sehen, auch wie ein anderer Konzern funktioniert. Ich war zugegebenermaßen ja 25 Jahre in einem Konzern hier in Deutschland tätig. Von daher habe ich jetzt den ein oder anderen guten und interessanten Vergleich. Und ich bin noch in dem ein oder anderen Beirat, zum Beispiel unter anderem das Bundesfinanzministerium hat ein Digital Finance Forum, wo Start-up-Unternehmer, Bankenvertreter, Versicherungsvertreter oder auch aus der Finanzbranche insgesamt Interessierte an digitalen Entwicklungen das Finanzministerium selber beraten und aus der Praxis für
dann. Da kannst du meinen Vorschlag ja mal mit hin.
Genau,
nach Berlin.
Würde ich nehmen. Ja, und von daher habe ich immer wieder Termine im Jahr, habe aber auch zwischendurch die Zeit und die Chance, mal nicht nur 2 Wochen schnell in Urlaub zu fahren, sondern auch mal einen 5 Wochen Urlaub zu machen. Und das ist das, was so Hauptthema war. Also ich reise extrem gerne und das versuchen wir tatsächlich auch umzusetzen.
Ja. Wo warst du zuletzt?
Die letzte Reise war tatsächlich mit der gesamten Familie in der Türkei, aber davor waren wir in Südafrika. Wunderschönes Land, kann ich nur empfehlen. Ganz liebenswerte, nette Menschen und von der Natur eine Vielfalt und eine Schönheit, das ist unglaublich. Also hat uns ganz toll gefallen, ja.
Okay, ja, toll. Also auch das ist möglich, wenn man sich frühzeitig um seine Altersvorsorge kümmert, dass man eben sich nicht Gedanken machen muss, kann ich überhaupt noch reisen, sondern eben die Flexibilität hat, das einfach tun zu können. Also von daher, ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Wir sind schon fast am Ende unserer Podcast-Folge und ich habe mal eine spannende, inspirative Frage zum Schluss für dich. Stell dir vor, du kriegst jetzt heute und hier von mir einen Koffer Geld. 1 Million Euro sind drin und du hast 24 Stunden Zeit, diese auszugeben. Für was tust du das und was machst du mit dem Geld?
Ich glaube, da wäre ich sehr schnell dabei zu sagen, das würde ich investieren in ein Unternehmen, weil ne, das ist so ein Gen, was, glaube ich, nicht ganz aus einem rausgeht. Ich würde es gerne investieren in ein Unternehmen, was einen total modernen und auch brauchbaren Service entwickelt für die Kunden, die es dann damit gewinnt. Es hätte sicher was mit digitalen Themen zu tun, weil da ist aus meiner Sicht viel der Zukunft. Mhm. Ne, da können wir einfach ganz passgenau, ganz bequem, ganz einfach vom Handling für den Kunden Dinge entwickeln. Und von daher, ich weiß nicht, ob man in Deutschland so schnell investieren kann und ein Unternehmen gründen. Das wäre ja dann das Thema Bürokratieabbau, was wir gerade so groß als Thema schieben. Aber das wäre mein Ansatz.
Okay, cool. Und da steckt also die Unternehmerin hinter den Kulissen immer noch stark in ihr drin. Jetzt hatte ich gerade eigentlich eine Frage, die ich vergessen habe, aber die ich dir unbedingt noch stellen wollte. Ja, jetzt fällt sie mir wieder ein. Jetzt hast du gesagt, digitale Unternehmen, Stichwort KI. Was glaubst du, muss sich deiner Meinung nach in Versicherungskonzernen oder in der Versicherungs- und Finanzbranche im Allgemeinen ändern in Bezug auf Nutzung von KI? Und welche Chancen siehst du da?
Die Basisarbeiten werden, glaube ich, von vielen Unternehmen gerade gemacht, weil das beginnt tatsächlich damit, wie hast du Daten? Wie hältst du sie? Wie hast du sie strukturiert? Wie kannst du sie im Zweifel auch topfübergreifend heute ne, zusammenfassen, einsetzen und was daraus für die Kunden machen? Und das ist vom Grundsatz leider ja natürlich ein total komplexes und aufwendiges Thema. Aber ich glaube, dass die meisten Gesellschaften da wirklich schon auch eine ganz geraume Zeit aktiv dran sind. Und danach, wenn du das sauber hast, kannst du anfangen, erste Cases zu entwickeln, die dann auch sichtbar werden. Ne, für entweder die eigene Belegschaft, da tut sich auch viel unter dem Stichwort Automation, also dass bestimmte Geschäftsvorfälle nicht mehr händig eingeklimpert werden müssen in den Computer, sondern dass sie im Zweifel ne, so gut und so weitgehend wie möglich auch komplett dunkel verarbeitet durchlaufen. Das ist weiter, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Und zweitens, dass du dann daraus irgendwann generieren kannst, wo auch immer Kundenkontaktpunkte sind. Was braucht der Kunde zu dem Zeitpunkt und was kannst du ihm geben? Ne, man merkt heute immer häufiger und zum Teil ärgert es auch, wenn du mal jemanden persönlich kriegen willst, kriegst du jemanden kaum noch. Du landest in irgendeiner Schleife, wo du 27 Fragen beantwortest, um dann, ist mir gerade gestern passiert, da hatte ich so einen Tag, wo ich mehrere Sachen einfach schnell abarbeiten wollte, um dann quasi die Information zu bekommen, dass im Moment leider alles überlastet ist und man doch bitte zu einem späteren Zeitpunkt angerufen soll und dann wird man aufgelegt. Da hing man dann aber schon, glaube ich, 7-8 Minuten in diesem Schleife. Also da würde ich mir wünschen, man erreicht jemanden, aber bei vielen Sachen ist es, glaube ich, manchmal einfacher. Ich kann es einfach lostreten und habe es dann erledigt. Mhm. Und da können wir viel noch entwickeln und weiter gut umsetzen und nutzen. Ja.
Würdest du deinen Lebensweg so nochmal gehen? Würdest du nochmal in die Versicherungsbranche gehen?
Mit Blick, wo ich jetzt stehe und auch die letzten Jahre rückwärts definitiv, ja. Ich muss schon sagen, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert, weil ich nach der Schulzeit noch nicht wusste, was ist mein Beruf. Also ich bin da nicht ganz fest wissens ne, losgezogen und habe gesagt, Betriebswirtschaftslehre, BWL ist so ein generalistisches Studium, ne, da kann ich alles Mögliche machen. Und wie ich fertig war, das war 1994, war zugegebenermaßen kein Arbeitnehmermarkt, sondern eher ein Arbeitgebermarkt. Das heißt, es war nicht sicher und ganz klar, ne, man schrieb viele Bewerbungen und musste dann gucken, wo man so den ersten Job nach dem Studium bekam. Und da bin ich dann damals bei der Michael Horbach GmbH gelandet, weil die Menschen, mit denen ich quasi ne, das Interview geführt habe, haben mich total persönlich überrascht, überzeugt. Dann habe ich gesagt, das fange ich an. Wenn du mich vorher gefragt hättest, auch im Studium, wäre ich Finanzberaterin, hätte ich dir nicht beantworten können, weil es wäre jetzt nicht quasi der Weg, den ich gedacht hätte zu gehen. Hatte sich auch nicht angezeigt, hat sich dann aber bewahrheitet, wie gesagt, aus der Bewerbungssituation heraus und war auch gut. Und daraus mich weiterzuentwickeln und ich glaube, viele vertun sich, wenn sie an ein Versicherungsunternehmen denken, das ist ein total spannendes Unternehmen mit, ich weiß gar nicht, wie viele Berufsbilder wir haben, aber vom Koch bis zum ne, Kundenservice-Mitarbeiter, was vielleicht noch so am ehesten mit einer Versicherung verbunden wird, über Vertrieb, über Marketing, über mathematische Bereiche, über IT-Bereiche. Also es ist so vielfältig, was man machen kann. Und wie man sich dann auch in so einem Konzern, Talangskonzern zugegebenermaßen, ist natürlich die drittgrößte Versicherung in Deutschland, national als auch international, was ich ja auch nutzen durfte, weiterentwickeln kann, ist schon unglaublich. Von daher gab es für mich nie einen Grund zu wechseln, hätte man sonst sicher mal gemacht, weil immer nur das Gleiche tun ist vielleicht, also wäre für mich, glaube ich, nicht das Richtige gewesen, war aber nicht nötig, weil wie gesagt, innerhalb des Konzerns hatte ich halt alle Möglichkeiten.
Ja, also von daher an die Young Tenants da draußen eine herzliche Einladung. Beschäftigt euch mal auch mit dem ganzen Thema, wo kann man eigentlich arbeiten in der Versicherungsbranche, welche Berufsfelder gibt es und vielleicht ist für euch ja auch was Spannendes dabei. Liebe Iris, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und für alle da draußen, die mehr wissen wollen. Du bist auf LinkedIn zu finden. Mich findet ihr natürlich auf allen anderen Social-Media-Kanälen und ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr mir eine Bewertung da lasst. Vielen Dank.
Das war Finanzipation, dein Podcast über finanzielle Unabhängigkeit und Altersvorsorge. Für Frauen, von und mit mir, Frau Finanzen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte den Podcast gerne auf Spotify oder Apple Podcast oder teile ihn mit Freundinnen und Familie. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreibe mir gerne eine Mail an hallo@fraufinanzen.de oder schick mir eine PN auf Instagram an fraufinanzen.